weil sehr viele sehr naiv an das Thema rangehen, Cybersecurity, weil ich bin nicht relevant, aber es wird mich schon nicht treffen. Ihr werdet ja auch größeren Firmen zuliefern. Wenn man bei einem großen Automobilkonzern ist und man liefert direkt an diesen Automobilzulieferer zu, dann ist man ja quasi auch ein Scheunentor. Für Angriffe ist es immer von Bedeutung, wie leicht komme ich an solche Systeme.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Tanja Jovanovic und heute sprechen wir wieder über Cybercrime. Aber nicht über gehackte E-Mails oder gestohlene Passwörter, sondern über Angriffe auf Operational Technology, also auf Maschinen, Anlagen und ganze Verkehrssysteme. Wir gehen der Frage auf den Grund, was passiert, wenn genau diese Systeme angegriffen werden, wenn nicht nur Daten verloren gehen, sondern ganze Städte stillstehen. Diese Fragen beantwortet uns heute Martin Ammann. Er ist Leiter Technik bei der TG Alpha GmbH, einem OT-Cybersecurity-Dienstleister. Doch bevor wir tiefer ins Gespräch einsteigen, starten wir mit einem realen Szenario direkt aus dem Straßenverkehr.
Szenario:
Es ist früh am Morgen, Berufsverkehr, Pendler stehen an der Kreuzung, Motoren laufen, die Ampel springt auf Gelb, dann auf Rot und dann bleibt sie plötzlich schwarz. Nicht nur an dieser Kreuzung, sondern an der nächsten und der übernächsten. Innerhalb weniger Minuten herrscht Chaos. Autofahrer zögern, Fußgänger bleiben stehen. Einsatzkräfte rücken aus. Was niemand sieht, der Auslöser ist kein Stromausfall. Es ist ein digitaler Angriff. Tief im System einer kritischen Infrastruktur.
Hallo Martin, schön, dass du heute da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich, da zu sein.
Faktencheck.
Martin, dieses Szenario, was wir gerade gehört haben, klingt ja wie aus einem echten Actionfilm. Deswegen möchte ich da ein bisschen tiefer einsteigen. Ist das Szenario wirklich realistisch oder haben wir es ein bisschen überdramatisiert?
Tatsächlich wäre das Szenario möglich gewesen. Wir reden hier von Lichtsignalanlagen, also von Ampelsystemen, deren Komponenten, die dazu verwendet wurden, die haben noch nicht Cybersecurity berücksichtigt. Das heißt, diese eingesetzten Technologien zusammen mit der Gestaltung des Netzwerks, des Ethernet-Netzwerks, hätte dazu führen können, dass das auch passiert. Warum sowas dann eher nicht passiert, liegt eher an dem Thema, dass auch andere Maßnahmen existieren können, wie die physische Sicherheit. Das bedeutet Zugangsblockierungen über Schlösser, Zäune oder ähnliche, womit der Angreifer dann tatsächlich vor Ort sein müsste und im Netzwerk sein müsste. Und ansonsten wäre es, wenn es alles mit dem Internet verbunden wäre, durchaus sehr realistisch gewesen.
Du unterstützt ja mit deinem Team eben genau diese Themen auch, der kritischen Infrastruktur unter anderem. Welche Arten von Vorfällen hast du denn tatsächlich erlebt?
Nun, das Thema kritische Infrastrukturen ist ja jetzt in aller Munde, eben wegen der Vulkangruppe in Berlin, war wieder ein Beispiel, wie mit Brandzersätze und Ähnlichem schon über den physischen Weg einiges passiert. Und das Szenario, was eben angeteasert wurde, das haben wir auch 2019 schon beobachtet, eben in einer größeren Stadt mit 150.000 Einwohnern, wo auch dementsprechend 200 Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen dann existierten oder existieren. Und wir haben eben ein System bekommen zum Testen, wie einfach das wäre, so ein System zu hacken. Und es war erschreckend einfach tatsächlich, weil ich habe das innerhalb gefühlt von 30 Minuten mit ein bisschen Internetrecherche herausgefunden, wie Root-Rechte, also Zugang, also Administrationsrechte auf so einer Lichtsignalanlage, auf so einer Ampel gehabt habe und dementsprechend auch zeigen konnte, dass das Gerät, wenn man es richtig kompromittiert, auch ausschalten kann.
Und was war da genau die Schwachstelle?
Die Schwachstelle war einfach nur, dass es einen Debug-Modus, einen Deep-Zugang gab, der einfach offen war, ohne Authentifikation, also kein Benutzer- und Passwort oder Ähnliches, sondern das war einfach vielleicht aus Sicht dem Service, aus der Wartung, irgendeinen Weg da reinzugehen. Ich fand es sehr unnötig, dass der existiert hat, weil er das natürlich sehr einfach gemacht hat. Und im Endeffekt, sobald ich dann Root-Rechte auf dem System habe, dann kann ich jeden Schabernack machen, inklusive eben abschalten.
Und welche Maßnahmen empfiehlst du oder setzt du auch um, wenn so etwas passiert oder passieren sollte?
Also grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn, in der Hinsicht erstmal eine Ist-Zustandsanalyse zu machen, in einer Form einer Risikoanalyse, weil sehr viele dieser Netzwerke auch nicht sauber dokumentiert sind. Das passiert sehr oft, um dann auch abschätzen zu können, welche Gefahren existieren, um dann später auch vernünftige Gegenmaßnahmen einführen zu können. Das kann dann sein, dass man eben überlegt, Pentesting anzuordnen, wie es bei uns der Fall war. Also Penetration Testing bedeutet ja Security Testing auf Herz und Nieren von solchen Gerätschaften, sowas anzuordnen oder dementsprechend ja, verstärkten physischen Schutz oder auch Cybersicherheitsschutzmaßnahmen, Benutzer- und Authentifikation oder ähnliche Systeme einzuführen, diese Geräte zu härten, dass die auch nicht so leicht zu kompromittieren sind.
Ist es denn so, wenn heute solche neuen Anlagen gebaut werden oder diese Infrastruktur, dass Cybersecurity aktiv von Anfang an mitgedacht wird oder ist es eher nice to have?
Das ist tatsächlich jetzt eher am Kommen. Das ist auch aufgrund der Cybersecurity-Strategie der Europäischen Union, dass es jetzt mehrere Regularien und Verordnungen jetzt auf den Weg gebracht wurden. Bezüglich dem Punkt ist der Cyber Resilience Act zu nennen, der CRA, weil es hier auch darum geht, sichere Produkte auf den Markt zu bringen, beziehungsweise der Wortlaut ist in Verkehr zu bringen. Ursprünglich von der Denkweise ist es mehr von den Konsumergeräten gedacht, weil wenn man sich das vorstellt, man geht zu einem Discounter mit 4 Buchstaben, da gibt's ja verschiedene, und man kauft sich irgendwie ein Handy oder Fernseher oder wie auch immer und dann gibt's ab Tag 1 keine Updates mehr, weil das schon vielleicht ein bisschen länger existiert und nur noch die Resterampe verkauft wird. Und das ist dann natürlich sehr ungünstig, wenn diese Systeme in keiner Form nicht mehr betreut werden und dementsprechend sollen jetzt auch über den CAA in der Regel eine Lebenszeit von diesen Geräten von mindestens 5 Jahren geben, also von den initialen in Verkehr bringen, bis dann das Ding abgekündigt wird und dementsprechend auch Patches zur Verfügung stellt. Das ist dann eben das Thema, dass für solche Produkte ein sicherer Entwicklungsprozess einzuführen ist, den theoretisch auch die Marktaufsichtsbehörde nachschauen kann bei der Firma, macht ihr das richtig oder nicht?
Also insgesamt ein komplexes Thema und man muss sich da schon ordentlich reinfuchsen. Dafür gibt's aber glücklicherweise auch Unterstützung und wir wollen ja auch Tipps und Tricks mitgeben. Bei unserem Netzwerk Cybersecurity bei Bayern Innovativ bist du ja auch aktiv und da geht's ja auch darum, digitale Sicherheit voranzutreiben. Wie konkret unterstützt du bzw. ihr kleinere und mittlere Unternehmen?
Also die TG Alpha unterstützt bei allen Cybersecurity-OT-Themen, also alles, was nicht Büro ist, sondern eher Gebäudeautomatisierung, kritische Infrastrukturen, Maschinen und Anlagen. Und wir hatten jetzt schon das Thema Regularien und Verordnungen. Und wir sind zwar keine Anwälte, wir sind auch Elektrotechniker und ähnliche, aber wir versuchen das dann, weil wir die Leute und ihren Ort in der Maschinenwelt ja kennen, auch das dann runterzubrechen in einer verständlichen Sprache, auch die wesentlichsten Antworten zu geben, weil es ja immer wieder sehr oft Fragen dazu gibt. Ja, was bedeutet das für mich? Was muss ich jetzt machen? Wo kann ich mich dann dranhängen? Das ist das eine Thema, dass wir eben das Thema ja, Consulting machen. Und ansonsten schauen wir eben, dass wir Pentesting anbieten, bei Sicherheitsarchitekturen, beim Design sowie auch beim Bewerten unterstützen, dass die Leute dann auch einen guten Partner dabei haben, der eben das Wissen über die IT-Welt und Cybersecurity verknüpft, weil die KMUs eben sehr oft das Problem haben, sie müssen erstmal jemanden finden, der sich um das Cybersecurity-Thema beschäftigt. Das ist schon wieder ein riesen Kostenfaktor tatsächlich. Und am Schluss des Tages heißt es auch nicht, dass die schon das Domänenwissen und die Erfahrung haben, um schon mitreden zu können, weil die ganzen Erkenntnisse aus der IT, also aus der Bürowelt, nicht eins zu eins übertragbar sind. Also so gibt's immer so die typischsten Vorschläge, wie auf einer Steuerung ein Antivirus zu installieren. Das funktioniert logischerweise nicht, weil die Geräte genau für den Anwendungsfall ihre Ressourcen geplant sind und dementsprechend überhaupt nicht was installieren könnten, was noch extra ist.
Gut, das ist zumindest eine Lücke beziehungsweise eine Schwachstelle, die du auch gerade identifiziert hast, dieses fehlende Fachwissen auch oder die fehlende Übertragbarkeit. Wo siehst du denn noch eine Lücke, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt hinschauen?
Wahrscheinlich bei der eigenen Mentalität, weil sehr viele sehr naiv an das Thema rangehen, Cybersecurity, weil da heißt, ja, ich bin nicht relevant, aber es wird mich schon nicht treffen. Und da sage ich an der Stelle immer, ja, ihr werdet ja auch größeren Firmen zuliefern oder vielleicht andere Dienstleistungen anbieten. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wenn man bei einem großen Automobilkonzern ist und man ist Tier 1 Zulieferer, das heißt, man liefert direkt an diesen Automobilzulieferer zu, dann ist man ja quasi auch ein Scheunentor, das berücksichtigt gehört. Und dementsprechend auch einerseits natürlich Anforderungen vom Automobilhersteller kommen von den Konzernen, aber gleichzeitig der dann berücksichtigen muss, ja, das ist für mich ein unkontrollierbarer Aspekt. Und da könnte dann natürlich ein Angreifer sagen, ja, der Zulieferer, der hat sich sowieso nicht um Cybersecurity gekümmert. Das ist jetzt ein einfaches Ziel, damit die in dem Automobilkonzern reinkommen. Also im Endeffekt, dass man nicht zum Brückenkopf für weitere Angriffe wird, weil das unterschätzen tatsächlich sehr viel, dass auch als Kleiner man sehr spannend sein kann. Man hat ja verschiedene Kunden, da gibt es vielleicht dann auch sehr viele Informationen, die unter der Geheimhaltungsvereinbarung laufen. Das würde dann auch ungeschickt sein, wenn das dann rausgeht.
Absolut.
Praxistipp.
Gibt es denn aus deiner Sicht so eine Art Quick Win, also eine konkrete Maßnahme, die du Unternehmen empfiehlst, die sie zum Beispiel morgen direkt umsetzen könnten, um ein Stück weit sicherer zu sein im OT-Bereich?
Grundsätzlich würde man erst einmal sagen, kümmert euch erst einmal drum, aber das sind ja keine Quick Wins, das ist mit Aufwand verbunden, sondern dass man sich ja schon mal zumindest im Thema physischen Schutz vielleicht noch mehr Gedanken macht, weil für Angriffe ist es immer von Bedeutung, wie leicht komme ich an solche Systeme, auch physisch. Kann sowas sein, wie dass man in ein Rechenzentrum reinkommt und einen USB-Stick ansteckt, wie man das in manchen Serien wie beim MacGyver oder so sieht, aber auch der zeitliche Aspekt. Also wenn ich da schon ein bisschen was reduzieren kann, kann ich dementsprechend sagen, okay, ich habe Systeme, bei denen ist mir bewusst, dass diese unsicher sind, dass die unsicher unverschlüsselt miteinander kommunizieren, dass ich dann in einen gemeinsamen Schaltschrank verbaue und dann auch mit einem echten Schloss mache. Oder was auch gerne passiert, ist bei dem Thema Fernwartung, dass man eben definiert, ja gut, nur wenn tatsächlich ein Fernwartungsfenster bestellt wurde, wird auch das Kabel überhaupt angesteckt und dann wieder abgesteckt, sobald die Fernwartung vorbei ist. Weil so schließt man quasi einen Weg, der theoretisch permanent offen, also möglich wäre, also er ist nicht offen, aber verfügbar, den man dann jederzeit angreifen könnte über längere Zeit. Und so wird dann eben dieser Zugang nur auf diese wesentliche Zeit beschränkt.
Die Frage zum Schluss.
Du hast ja bestimmt schon sehr viele spektakuläre OT-Fälle erlebt, beziehungsweise warst live dabei. Wenn du deinen spektakulärsten Fall verfilmen müsstest, welches Genre würdest du wählen?
Ich würde das gerne in dem Genre Noir, wie damals diese Detektivfilme in Schwarz-Weiß machen wollen, weil das einfach damals schon sehr viel diese Detektivform schon gezeigt hat und das auch einfach nur spannend war, eben mit den inneren Dialogen, Monologen, auch Dialogen mit den Betroffenen, vielleicht auch dieses bisschen stereotypisch Detektiv trifft aktive Dame, die beteiligt war und dann kann man ja auch wieder sehr viel Richtung Social Engineering mit Affären oder sonst alles machen. Und da würde sich sehr viel kombinieren lassen. Und wenn das dann doch nicht ginge, dann wäre vielleicht so Richtung Blade Runner, also das ist Film-Noir, wieder mal ganz spannend, weil auch Cyberpunk durchaus ein schönes Genre ist.
Also ich würde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank, Martin, dass du heute unser Gast warst und so viele wertvolle Tipps und Tricks zum Thema Cybersecurity im Bereich der Operational Technology mit uns geteilt hast.
Es war mir eine große Freude. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie sich heute erneut mit uns auf die Spuren von True Crime begeben haben. Cybersecurity im OT-Umfeld bedeutet vor allem Detektivarbeit. Wachsam sein, kritisch sein und die Dinge miteinander verbinden und analysieren. Mehr Informationen zu Cybersecurity generell finden Sie auf unserer Website. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und hören Sie auch gerne nochmal in unsere erste Folge zum Thema Cybercrime rein. Diese finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter dem Titel Cybercrime im Mittelstand – ein echter Cybersecurity-Fall aus dem IT-Alltag. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Fokus Zukunft, ein Format des Bayern Innovativ Podcasts Innovation Leben. Bleiben Sie neugierig!